Robert und ich konnten es nicht lassen. Im Anschluss an unsere Podcast-Folgen haben wir nochmal über das Thema Erbschaft gesprochen. Wird auf Instagram und Social Media häufig sehr, sehr eindimensional betrachtet. Im Rahmen unseres Gesprächs haben wir uns ehrlicherweise auch ein bisschen verheddert in Details, was aber auch zeigt, dass es nicht so trivial ist, wie man denkt. Es bietet einen ganz spannenden Einblick für euch, wann ihr überlegen müsst, anstatt eine Erbschaft einen Verkauf zu machen und wie euch das Thema Nießbrauch unter Umständen dabei helfen kann. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Let's go.
Ja, wir sind jetzt nochmal auf das Thema Erbschaft gekommen. Auch im Rahmen der GmbH und Co. KG ist das ja auch eine gute Möglichkeit, um Leute zu beteiligen. Mhm. Aber vielleicht nochmal vorgeschaltet, ein einfacher. Es gibt ja die Situation, keine Ahnung, ich habe das selber durchgemacht mit meinem Papa. Mhm. Der hat sich scheiden lassen von seiner zweiten Frau und in dem Zuge gab es eine Notwendigkeit und ich habe das Haus übernommen. Und ich habe es ihm nicht abgekauft, sondern er hat es mir quasi im Vorwege übertragen. Es ist ein ganz, ganz geringer Wert nur gewesen, deswegen ist es gar nicht so eine große Sache. Aber es gibt ja eben die Möglichkeit, man überträgt es oder schenkt. Oder es wird tatsächlich vererbt, ne? Dann, wenn der Todesfall eintritt. Oder man macht es vorher schon im Rahmen einer Transaktion, indem man es sich verkauft. Und das hat ja so ein Für und Wider. Das und ich würde sagen, ein Steuerberater würde mal sagen, es kommt drauf an.
Es kommt drauf an, genau. Immer kommt es drauf an. Es kommt auf die persönliche Vermögenssituation an. Ja. Also wenn ich der Schenker oder bei einer Veräußerung quasi der Verkäufer, muss ich im Vorfeld Gedanken darüber machen, will ich da überhaupt noch Geld für haben? Brauche ich das Geld? Will ich meinen zukünftigen Erben etwas Gutes tun oder bin ich eben auf die Einkünfte bei einer Vermietungsimmobilie oder auf den Kaufpreis bei, ich sag mal, der selbstgenutzten Immobilie, die ich dann an die nächste Generation abgebe, noch in irgendeiner Form angewiesen, genau. Da gibt es verschiedene Fallstricke, verschiedene Konstrukte. Ich sag mal, eingehend sollte man sich Gedanken darüber machen, in welcher Lebenssituation, in welchem Lebensabschnitt steht man. Ich sag mal, der 60-Jährige, wo die Kinder seit 10 Jahren aus dem Haus sind, Sohn ist gerade mit dem Studium durch, hat ein gutes Einkommen oder Tochter oder wer auch immer und möchte jetzt quasi das Haus übernehmen, während die ältere Generation sagt, ich will jetzt eine Rente und möchte lieber 7 Monate im Jahr irgendwo am Mittelmeer sein. Für den kommt eventuell die Veräußerung in Frage, weil der Kaufpreis vielleicht bis zum Ableben verjubelt wird, weil man eben vielleicht auf die Tilgungsleistungen dann entsprechend auch angewiesen ist, um eben den persönlichen Bedarf in irgendeiner Form zu decken. Für den kommt ganz klassisch die Veräußerung in Frage. Das ist tatsächlich auch, wenn man Geld aus der Immobilie benötigt, meines Erachtens die rechtlich sauberste Möglichkeit. Man hat eine klare Trennung, Immobilie ist weg, man hat eine Forderung, also in der Regel.
Du meinst ihn über eine Bank finanziert, aber den Kaufpreis?
Unterschiedlich, also man kann ja auch seinem Sohn, seiner Tochter ein Darlehen geben oder den Kaufpreis stunden oder wie auch immer man das am Ende nennt oder ausgestalten möchte.
Ja, also aber warum würde man denn verkaufen? Ich würde ja sagen, also grundsätzlich ist es einfach, weil wenn man in erster Linie unterwegs ist, ne, es geht ja auch immer die Frage, in welchem Verwandtschaftsgrad.
Genau.
Wenn man in erster Linie unterwegs ist, ist der Verkauf ja auch grunderwerbsteuerfrei. Ne, das heißt, du bist jetzt mein Sohn, ich verkaufe dir das, wir müssen ja dann quasi nur die Kosten für den Kaufvertrag und für die Eintragung bezahlen. Eine Grunderwerbsteuer würde ja nicht anfallen.
Genau, richtig.
In dem Zuge. Wenn ich es dir schenke, dann haben wir einen Freibetrag. Wenn wir unter dem bleiben, sind die Kosten ja auch gleich.
Ja, oder? Wir haben einen Freibetrag oder auch eine selbstgenutzte Immobilie. Also wenn ich sag mal, du als mein Vater da bislang privat drin gewohnt hast und ich als dein Sohn dann dort einziehe, vielleicht mit meiner Familie, dann kann es eben sein, bis zu einer gewissen Größenordnung, dass der Kauf sowieso oder dass die Schenkung sowieso steuerfrei bleibt, unabhängig vom Freibetrag, weil das eben
so war das jetzt bei uns zum genau. Beispiel in
meinem das ist dann Beispiel. Das Familienheim, was man übernimmt.
Genau, sozusagen. Ich habe genau. Das Heim von meinem Vater mhm. übernommen, was natürlich dann total cool wird. Ist, dass wenn an dem Haus was zu machen ist, Instandhaltung, waren sie vorher nicht steuerlich absetzbar oder nur sehr begrenzt im Rahmen dieser haushaltsnahen Dienstleistungen, wenn man ja selber drin wohnt. Mhm. Jetzt ist es ja ein Vermietungsobjekt. Ich vermiete es an meinen Vater. Ich kann das von der Steuer absetzen. Ich muss es ja auch bezahlen, aber ich kann es von der Steuer absetzen. Das ging vorher nicht.
Genau, das läuft dann gegen den Freibetrag an der Stelle. Ja, genau, aber richtig.
Wieso gegen den Freibetrag?
Weil das ja dann, du wohnst ja dann nicht selbst in dem Familienheim hinterher.
Nee, genau.
Also sondern dein einfach, Vater wohnt da drin,
genau. Das sind ganz normale Erhaltungsaufwendungen.
Genau, also die Schenkung ist dann im Grunde im Rahmen des Freibetrags dann an der Stelle dann steuerfrei.
Genau, dies erfolgt. So, was aber mir aufgefallen ist, ich habe natürlich, bin so ein bisschen der Abschreibung ausgeliefert.
Ja.
Die ich ja übernehme.
Genau. Im Falle der Schenkung tritt quasi dann der Beschenkte sozusagen in die Fußstapfen des Schenkers. Und wenn das Haus eben 50 Jahre alt ist und voll abgeschrieben, dann hast du eben auch keinen
Abschreibungs- wie ist es aber, mein Vater hat jetzt nun selbst drin gewohnt.
Genau.
Da hat er nichts abgeschrieben.
Ja, dann
aber dann werden doch werden die Jahre, die er drin gewohnt hat, weil ja der Wertverbrauch trotzdem stattgefunden hat, wird der abgezogen.
Genau.
Obwohl er es nicht nutzen konnte.
Naja, er hat ja drin gewohnt. Also er hat das Haus genutzt, aber genau, prinzipiell die technische Nutzungsdauer laut Gesetz ist sozusagen dann abgelaufen, ja.
Okay, also ich kann nicht sagen, Mensch, da ist ja noch alles übrig, sondern die Jahre sind dann
weg. Nimm den Kaufpreis von 1970 und da sind wir raus. Ja.
Okay, also es kann sein, dass wenn ich dir jetzt als dein Vater das schenke, kommt es darauf an, wenn ich 10 Jahre drin gewohnt habe und einen amtlichen Preis dafür bezahlt habe, kann das auch eine vernünftige Sache sein, weil noch Abschreibung da ist.
Genau.
Also du kannst dann als Beschenkter trotzdem noch Verschleiß gegen die Steuer rechnen. Wenn ich das jetzt mit meinen eigenen Händen vor 50 Jahren gebaut habe, als ich schon 30 war, wie man sieht, dann ist nichts mehr übrig. Das heißt, du bekommst es und hast aber keinen Verschleiß, den du mir gegenrechnen kannst. Also keine kalkulatorischen Kosten, was ungünstig ist.
Das ist ungünstig an der Stelle, genau.
Ja. Also müsste man diese zwei Fälle auch unterscheiden. Man muss gucken, derjenige, der das Objekt überlassen möchte oder weitergeben möchte, was hat er vorher damit gemacht? Wie lange hat er es damit gemacht?
Genau, das ist auf jeden Fall eine Betrachtungsweise, die man da mit reinziehen muss in die.
Sonst hat man es einfach dann verschoben, das Problem.
Ja, richtig. Wenn die Immobilie hinterher zur Vermietung genutzt werden soll, ist das auf jeden Fall.
So richtig interessant wird ja der Vergleich erst, wenn man den Freibetrag überschreitet, was die Erbschaftssteuer oder die Schenkungssteuer angeht, oder?
Bei den Vermietungsobjekten definitiv, ja.
Ja,
genau.
Und was müssen wir da, nehmen wir mal einen anderen Fall an. Ich habe ein Mehrfamilienhaus, 700.000 Euro. Habe das jetzt, wir haben ja heutzutage, nehmen wir mal einen heutigen Fall an, das wurde jetzt über 20 oder über 30 Jahre abbezahlt oder fast abbezahlt von den 700.000. Ich habe es nicht für 700 gekauft, sondern für 350 und da sind noch 100 drauf.
Ja.
Und ich sage jetzt, Sohn, wir müssen reden. Du bist alt genug. Du kriegst ein Haus.
Ja.
Dann würdest du, ich bin aber steuerlich ungebildet, dann würdest du mir als Sohn, der Tonsteine Steuern hört und zufällig Steuerberater ist, sagen, Papa, ich kann das nicht einfach so nehmen. Das ist 700 Flocken wert. Dann machen wir uns, dann habe ich zwar ein Haus, aber dann klopft das Finanzamt an. Was würdest du uns raten, wie sollten wir das gestalten?
Na, zum einen, es ist noch ein Restdarlehen drauf, selbst wenn du es mir jetzt schenken würdest, aber ich sag mal, die 100.000 Euro, da müsstest du dir überlegen, zahlst du die selbst noch ab und schenkst du das quasi mit? Oder soll ich die 100.000 Euro abzahlen? Letzterer Fall wäre ja schon nicht mehr eine vollständige Schenkung, sondern das wäre dann eben nur eine Teilschenkung. Mhm. Also die 100.000 Euro Darlehen wären ja zumindest mal für mich ein Kaufpreis. Ja. Also ich hätte zumindest anteilig dann schon.
Also würden wir nur noch über 600 Schenkungen sprechen?
Ja, das ist ein relativ komplexer mathematischer Sachverhalt, den wir dann da aufdröseln. aber wir müssen auf jeden Fall eine Aufteilung zwischen Schenkungen und Kaufpreis vornehmen.
Ja.
Wäre dann in dem Fall natürlich auch wieder grunderwerbsteuerfrei. Aber das ist schon nicht mehr der günstigste, schon nicht mehr die günstigste Lösung. Klar, wenn es ein vermietetes Objekt ist, ich hätte 10% Abschlag, die mir das Finanzamt in irgendeiner Form gewähren würde, wenn ich ein Vermietungsobjekt erbe. Das wäre schon mal günstiger, als wenn du mir einfach nur Geld schenken würdest an der Stelle.
Ah, da wird 10, genau. Pauschal 10%
Abschlag. Die würden pauschal abgeschlagen. Und ich habe die Möglichkeit, wenn eine Erbschaftssteuer darauf anfällt, diese dann auch zu stunden. Also das ist so ein bisschen im Vorgriff auf, man muss das Haus verkaufen, um die Erbschaftssteuer zu bezahlen. Das ist in den meisten Fällen tatsächlich gar nicht so. Also da kursierten im letzten Jahr immer wieder irgendwelche Erzählungen von Mehrfamilienhäusern in München, die dann geerbt wurden und weil die Immobilienpreise in München ja so hoch sind.
Ja, aber genau. Die armen Leute, ne? Mehrfamilienhaus in München erben und das dann verkaufen müssen.
Ich sehe, also man
schweres Schicksal.
Genau, also man kann Stunden und Tage lang über das Für und Wider von Erbschaftssteuer reden und das wird jetzt, glaube ich, jeder auch den Rahmen sprengen. Aber ich muss mal sagen, selbst wenn man 30% Erbschaftssteuer zahlt, ich stunde die beim Finanzamt, dann habe ich am Ende immer noch, ich sag mal, 70% Eigenkapitalquote, wenn ich ein abbezahltes Mehrfamilienhaus erbe. Da wird es mir schon möglich sein, aus den Überschüssen dann auch die Erbschaftssteuer zu bezahlen.
Wenn das die Lasten freikommt, hat man auch möglich, die Möglichkeit, dann das als Sicherheit für einen Kredit zu nehmen. Ne?
Genau,
das
genau. Genau. Und die Lasten wären ja vorher auch schon im Rahmen des Erbschaftswerts in irgendeiner Form angerechnet worden. Also von
aber
daher,
wie machen wir es nochmal?
Genau,
wir verlieren uns sonst.
Wir schweifen ab.
Ja. Genau. Wie machen wir es oder woran erkenne ich denn, dass wir schenken oder dass wir einen Kaufpreis vereinbaren?
Wie gesagt, das ist eine sehr persönliche Situation. Die Frage ist, was möchtest du, wenn du jetzt als Vater eine Immobilie loswerden möchtest, bist du hinterher auf das Geld angewiesen oder nicht? So, also möchtest du noch in irgendeiner Form Früchte ziehen aus dieser Immobilie?
Sagen wir mal ja, es müssen Früchte gezogen werden. Genau. Wir sind jetzt nicht im Bereich der Superreichen, die einfach nur gucken, dass die Steuer optimiert weitergeben, sondern wir haben jetzt die Situation, ich gehe auf das Lebensende zu oder den Herbst meines Lebens, sieht man ja auch, ne, der Lack ist ab. Und ich will vorausschauen, planen, will keinen Fehler machen.
Ja.
Kann aber jetzt auch nicht sagen, mir ist es eigentlich egal.
Genau.
Hauptsache, das Kind hat alles.
Also wenn du Kohle brauchst, dann gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist eben der klassische Verkauf, die Veräußerung der gesamten Immobilie an dein Kind dann in dem Fall. Oder eben eine Schenkung gegen den Nießbrauchsvorbehalt. Der Nießbrauchsvorbehalt sieht dann eben so aus. Im Grundbuch wird alles übertragen. Dein Sohn kriegt die Immobilie auf dem Papier und du könntest jetzt die Maximallösung vorausgesetzt, du würdest quasi sämtliche Früchte aus der Vermietung weiterhin ziehen. Also du würdest zwar auch für die laufenden Kosten weiter aufkommen, aber du würdest eben auch die Vermietungseinkünfte weiterhin behalten. So, also prinzipiell eine Eigentumsumschreibung hat stattgefunden. Und
dir gehört es.
Mir gehört es dann auf dem Papier, aber ich kann damit eigentlich gar nichts machen.
Du kannst nichts machen, du bist nicht der wirtschaftlich Berechtigte sozusagen.
Ich kann es nicht weiterverkaufen.
Du kannst es dann auch nicht abschreiben, ne? Weil du damit keine Gewinne erzielst.
Genau, also du hast weiterhin deine Anlage V, in der weiterhin soweit alles eingetragen wird. Genau.
Also und warum würde man das machen?
Weil dieser Nießbrauch den Schenkungswert reduziert. Also im Moment der Schenkung gegen Nießbrauchsvorbehalt müsste man eben diesen Nießbrauch, den du in der Regel bis zu deinem Lebensende. Man kann ihn aber auch zeitlich begrenzen, also zeitlich auf ein fixes Datum fixieren. Also dein Lebensende kann man jetzt noch nicht so abschätzen. Aber man könnte auch theoretisch sagen, ich möchte die nächsten 10 Jahre Nießbrauch haben. Das sind alles Themen, die man mit einem guten, okay, mit einem findigen Anwalt diskutieren müsste an der Stelle.
Könnte man das so machen, ich bin jetzt 60 und sage, ich gebe dir, die Immobilie kostet 700.000 Euro oder hat einen Verkehrswert von 700.000 Euro, sagen wir es mal so, und erzielt Mieten von 30.000 Euro im Jahr. Ich bin laut Sterbetafel, werde ich 80.
Ja.
Und dann würden wir dann quasi, ich habe noch, also nach Sterbetafel habe ich noch 20 Jahre, dann müssen wir 20 mal 30.000 Euro können wir vom Wert abziehen.
Ja, die Sterbetafel ist, also das ist eine etwas, das ist schon ein Dreisatz, den man da verfolgen muss. Nicht einfach 30.000 mal 20 Jahre. Muss man letzten Endes anhand des Gesetzes einmal durchrechnen. Aber die Wahrscheinlichkeit bei einer 700.000 Immobilie mit noch 100.000 Darlehen drauf und 20 Jahren Fruchtziehung für dich, die Wahrscheinlichkeit, dass wir da dann wieder sehr nahe an den Freibetrag herunterkommen, ist schon relativ groß. Ja.
Okay, also aber vereinfacht gesagt, man würde diesen Wert, den man sich durch den Nießbrauch zurückbehält, kann man dann vom Verkehrswert der Immobilie abziehen, um sie so etwas...
Vom Wert der Schenkung würde der abgezogen, genau, ja.
Okay.
Genau.
Und ich kann dann, derjenige, der den Nießbrauch hat, schreibt auch weiterhin ab.
Du schreibst auch weiterhin ab. Also du hast alle...
Und was ist, wenn das Dach neu muss?
Das ist alles im Rahmen des Nießbrauchsvertrags zu regeln. Ich würde mal für deinen Sohn empfehlen, dass derjenige, der eben die Früchte zieht, dann auch für die laufenden Kosten weiterhin aufkommt. Aber das sind Themen, die müsste man dann tatsächlich, also so ein Nießbrauchsvertrag kann relativ komplex sein, je nachdem, wie komplex dann auch das jeweilige Objekt ist. Das sind dann tatsächlich juristische Themen, die man dann eben ja im Rahmen der Schenkung dann eben auch mit seinem Anwalt / mit seinem Notar dann diskutieren sollte, genau, weil letzten Endes zumindest die Schenkung der Immobilie, weil ja die Übertragung einer Immobilie notariell beglaubigt werden muss, ist auch die Schenkung dann eben notarpflichtig. Ich würde dann auch empfehlen, dass man dann auch den Nießbrauchsvorbehalt da entsprechend beurkundet,
regelt, ja. Und beurkundet. Und das bedeutet aber ja auch im Hinblick auf diese Sterbetafel, dass sich, sage ich mal, Themen mit Nießbrauch immer, sage ich mal, mit großer Vorausschau eignen. Ja, genau. Wenn man jetzt sagt, man möchte also man geht davon aus, dass das jetzt nicht übermorgen passiert, oder man kann auch davon ausgehen, dass es nicht übermorgen passiert.
Genau.
Also es eignet sich jetzt nicht für Menschen, die im, sage ich mal, im letzten Fünftel ihres Lebens angekommen sind, sondern richtig, eher für das letzte Drittel.
Genau, also allgemein Schenkungen, also man hat ja diesen Freibetrag alle 10 Jahre, also letzten Endes sollte man vielleicht nicht mit Mitte 80 anfangen, Dinge zu verschenken. Das sind Themen, die kann man dann auch eigentlich direkt in seinem Testament regeln, wenn man, also ohne da jetzt irgendwem zu nahe gehen zu wollen, aber rein nach der statistischen Lebenswahrscheinlichkeit ist das ja einfach so.
Ja.
Genau, von daher sind Themen wie Schenkungen, Nachfolgeregelungen an die nachfolgende Generation, sollten irgendwo, ich sag mal, zwischen Mitte 50 und Mitte 60 sollte man das schon mal angegangen sein. Genau. Okay. Wobei man eben, und da hatten wir eben vorhin das Thema Veräußerung, ich sag mal, wenn man Mitte 50 ist, ja, und eben statistisch nochmal 30 Jahre lebt und einfach auch vorhat, den Kaufpreis hinterher zu verhökern, dann kann man auch einfach die Veräußerung angehen. Da braucht man nicht großartig über Nießbrauchsvorbehalte
diskutieren. Also würdest du auch sagen, dass man, dass es in vielen Fällen sich anbietet, tatsächlich einen Verkauf zu machen? Da muss man natürlich auch die Fremdüblichkeit, ich denke ja schon wieder so, wir können ja sagen, Mensch, Sohn, das ist zwar nur 700 wert, aber ich verkaufe es dir mal für 2 Millionen, weil du verdienst ja so viel, dann kannst du eine sehr hohe Abschreibung
machen. Das wäre dann schon, genau, das wäre dann, da hättest du dann umgekehrt eine Schenkung vom Sohn an den Vater, ja. Auch das ist nicht unmöglich, aber auch das unterliegt natürlich der Erbschaftssteuer dann am Ende.
Ja.
Genau. Ja, würde ich jetzt von abraten. Also wenn da tatsächlich irgendwie eine Geldschenkung.
Also man kann es nicht machen, wie man will, sondern wir sind schon irgendwie an die Fremdüblichkeit gebunden.
Ja.
Und müssen richtig. Dann sagen, ja, okay, das ist ein nachvollziehbarer Verkehrswert, aber wir haben ja bei den Zahlungsmodalitäten super Möglichkeiten. Also entweder das Darlehen, das Altdarlehen, diese 100.000 werden durch ein neues bankenfinanziertes Darlehen abgelöst, wo man sagen kann, Mensch, da kommt einfach nochmal eine Menge neue Kohle rein, wir behalten die Immobilie, beleihen die wieder zu, sage ich mal, an ein Level, das marktüblich und zeitgemäß ist und passen dann auch entsprechend die Abschreibung an. Das heißt, wir können das auch steuerlich wieder zeitgemäß nutzen. Oder man kann auch sagen, hey, wir nehmen gar keine Bank, wir verkaufen es trotzdem, machen Verkäuferdarlehen, sodass man auch vielleicht einen relativ hohen Zins hat, den man dann an die Eltern bezahlt, die, falls sie noch ein hohes Einkommen haben, dann in der niedrigen Kapitalertragssteuer ist.
Genau, richtig. Einziger Fallstrick, den man da dann noch beachten sollte, ist natürlich die Verbindlichkeit, die man dann selbst gegenüber seinen Eltern hat. Beziehungsweise die Eltern haben ja eine Forderung dann gegenüber dem Sohn in dem Fall, genau. Die kann ja, wenn es noch weitere Erben gibt, dann auch weiter vererbt werden. Ne? Also wenn ich jetzt noch
oder man kann sie selber erben.
Das ist dann so eine Art Rückfall hinterher, genau. Und genau, also da kommt es dann zu einer Art Konfusion. Also man erbt die Forderung gegen sich selbst und dann verpufft sie sozusagen. Auch die ist dann aber auch wieder eine Schenkung oder eine Erbschaft in dem Fall. Ja. Genau, aber wenn ich jetzt noch 2 Geschwister habe und so die Eltern kommen quasi beide gleichzeitig ums Leben oder wer auch immer da gerade die Forderung hat gegenüber mir, dann erben ja theoretisch dann meine beiden Geschwister dann jeweils ein Drittel der Forderung, also die muss ich dann auch hinterher weiter bedienen können.
Es gibt ja auch noch einen, jetzt bringst du mich gerade drauf, es könnte ja auch sein, ich als dein Vater bin Unternehmer, bin Bauunternehmer, mache ein Riesenprojekt, verhebe mich an dem Projekt, habe weitreichende Bürgschaften abgegeben zugunsten der Firma oder um Kredite abzusichern und gehe pleite.
Mhm.
Dann ist ja in meinem Vermögensbestand die Forderung gegen dich als meinen Sohn.
Die kriegt dann plötzlich.
Und dann kann ja plötzlich ein Insolvenzverwalter kommen und bei dir anklopfen und sagen, das ist ja schön und gut, aber wir brauchen die Kohle jetzt.
Ja. Also, ja, das wäre ein Beispiel, in dem man das vielleicht nicht angehen sollte.
Ja, dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, glaube ich, dann einfach zu sagen, okay, dann um das zu bedienen, kann man eine Bankenfinanzierung holen. Aber bei der Kaufpreisgestaltung sollte man das, glaube ich, berücksichtigen, dass man nicht sagt, Mensch, ich muss jetzt plötzlich so viel Geld dahin bezahlen.
Ja.
Obwohl, auf der anderen Seite ist es so, hätte man direkt finanziert, wäre es auch in meinem Vermögensbestand gelandet und
genau. Der
Insolvenzverwalter hätte sich es auch geholt. Außer wir hätten es schnell verlebt.
Ja, richtig.
Ja. Okay, aber was würdest du auch abschließend nochmal raten dazu? Weil ich finde, es ist ein undurchsichtiges Thema. Es gibt so viele Möglichkeiten. Man kann es auch immer ja nur auf Objektebene sehen. Ne? Also wir haben jetzt einen sehr einfachen Fall. Wenn wir jetzt einen Bestand von 50 Immobilien haben, was es ja in Deutschland auch häufiger gibt, muss man es, glaube ich, nochmal anders angucken.
Absolut.
Aber gehen wir mal davon aus, ich als dein Vater habe mein Eigenheim, das möchte ich an die nächste Generation weitergeben und vielleicht noch 2 Eigentumswohnungen. So, in welche Richtung tendierst du?
Also zunächst einmal früh genug darüber nachdenken.
Ja.
Weil, wie gesagt, der Freibetrag alle 10 Jahre, also nur alle 10 Jahre gegeben ist. So, wenn ich also etwas wirklich verschenken möchte, kann ich früh genug diese Schenkungen einleiten. Thema Familienheim. Man muss sich eben darüber Gedanken machen, will mein Sohn, meine Tochter da nach meinem Tod oder wenn ich da ausziehen möchte, gegebenenfalls vorher, dann auch da tatsächlich langfristig einziehen. Dann gibt es eben nochmal zusätzlich zu dem Freibetrag nochmal nochmal Steuerbefreiungen. Genau, und wenn ich eben tatsächlich das Geld aus der Immobilie benötige, jetzt beispielsweise die Vermietungsobjekte waren mal als meine Altersvorsorge geplant, dann kann ich früh genug eben über diese Schenkungen gegen Nießbrauch nachdenken. Genau, und quasi den Freibetrag einmal nutzen, vielleicht schon mit 50 oder mit 60, je nachdem, wie, kommt auch ein bisschen darauf an, wie alt die Kinder sind. Man sollte
sind die schon mit, geschäftsfähig auch, ne?
Sind die geschäftsfähig, ja, sollte Themen, die man mit seinem Anwalt besprechen sollte, kann ich einem minderjährigen Kind eine Immobilie verschenken. Da kann es durchaus dann auch mal zu Reibereien oder zu Verwaltungsaufwand kommen.
Familiengericht.
Genau. Da gibt es, ja, genau, also da gibt es durchaus Parteien, die nochmal irgendwie hinzugezogen werden müssen. Würde ich jetzt erstmal von abraten, aber ich sage, wenn ich jetzt mit 30, Anfang 30 Vater geworden bin und mit Mitte 50 dann diese Schenkung gegen Nießbrauch vornehmen möchte, dann spricht da erstmal nicht viel gegen. Genau. Auf der anderen Seite, genau, die Veräußerung ist auch immer ein Thema, ist natürlich dann aber auch eine finanzielle Belastung für die Kinder auf der anderen Seite. Die Schenkung gegen Nießbrauch ist, ich sag mal so, der Klassiker. Und solange man sich mit seinen Kindern gut versteht, kommt es da auch nicht zu Problemen.
Ja, am Ende ist es immer, die steuerliche Betrachtung ist das eine, es ist ja immer nur das Begleitende, dass wenn man darüber nachdenkt, ich verliere das auch häufig aus den Augen, der realwirtschaftliche Tatbestand ist ja eigentlich das Entscheidende. Ne? Das andere ist ja nur wie der Zins ist eine Begleiterscheinung, ein Rahmenparameter, den man irgendwie managen muss. Im Kern steht, was wollen wir eigentlich machen? Ne? Wie wollen wir miteinander umgehen? Will ich dir was schenken oder will ich dir was verkaufen? Weil wir uns gut kennen, da andere Konditionen vereinbaren? Benötige ich noch Geld? Oder was ist eigentlich tatsächlich gewollt? Und dann kann man den Rest darum bauen. Ne? Das vergisst man häufig.
Das ist tatsächlich, ich sag mal, im Alltag einer Steuerkanzlei kommt es einfach immer wieder vor. Und man merkt fast täglich, dass zusätzlich zu den, ich sag mal, technisch relativ einfachen Sachverhalten dann doch sehr oft zwischenmenschliche Themen kommen, die Mandanten haben. Seien es, also das gibt es auch zwischen Unternehmern, teilweise Geschäftspartner, die 20 Jahre gut miteinander zusammengearbeitet haben, aber dann kommt irgendeine Geschäftsentwicklung dazu, die wollen umstrukturieren, die wollen irgendwie steuerlich optimieren. Man kann da die kompliziertesten Modelle strukturieren. Wenn am Ende die Leute nicht mitmachen, dann funktioniert das nicht. Und das ist im Rahmen der Nachfolgeplanung, der erbschaftssteuerlichen Beratung, ist das schon nochmal auf einem anderen Level. Die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen einzelnen Familienmitgliedern, die ja sich eben seit Geburt kennen und da vielleicht auch noch teilweise Rechnungen miteinander offen haben, die kann man nicht in der Kürze der Zeit durchblicken. Und das sind tatsächlich auch Themen, die sich die Leute frühzeitig mit einplanen müssen. Was kann ich eigentlich umsetzen? Was machen meine Kinder mit? Was machen generell die Beschenkten mit? Das sind definitiv Themen, die man immer mit einbeziehen muss. Ja. Ich meine, wir haben es jetzt letztens in Bayern gesehen. Da gab es doch den Fall, ich glaube, in Bayern wurde jetzt die höchste Erbschaft jemals versteuert.
Echt? Habe ich noch gar nicht gehört. Mit
irgendwie knapp 4 Milliarden Erbschaftssteuer, die gezahlt worden sind, weil letzten Endes die Erben sich nicht einig geworden sind und sich dann auch noch mit dem Nachlassverwalter verstritten haben.
Nein.
Das genau, ist, glaube ich, ein Extrembeispiel.
Von wem wurde da geerbt? Wer das ist das hier? Das, von dem Knorr-Bremse-Typ?
Das war Knorr-Bremse,
glaube ich. Ja, okay, ja. Dann habe ich da, glaube ich, schon mal so ein bisschen was von gehört. Ja, blöd, genau. Ne?
Also solche Sachen, ja. Also vielleicht vorher Gedanken drüber machen, auch mit den Kindern mal drüber sprechen, bevor man sich überhaupt beraten lässt, sollte man
sich... Ich würde sagen, immer nett sein.
Ja,
das hilft. Immer nett zueinander sein. Gegenseitig helfen. Dann kann man 4 Milliarden Erbschaftssteuer vermeiden. Aber dann ist ja das Haushaltsloch gar nicht mehr so groß, wenn da so ein Geschenk durch die Tür kommt.
Richtig.
Ja. Genau. Robert, ich danke dir.
Ja, danke dir.